Teil 3. शीर्षक एक दरवाजे के नाम पट्ट की तरह और सवाल यहाँ असल में किसे संबोधित किया जा रहा है। ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य नहीं होते, वे स्पर्श होते हैं। एक किताब का शीर्षक जुम बाइस्पील मन लीस्ट इन निश्पनुअ मन वर्ड फॉन इम गिलेजन। वो कंधे पर एक हाथ रखता है इससे पहले कि मन ओभर हाउप्ट एंड चीडन हैट अप मन आइन ट्रेटन विल। और मेरा ODHS गहन ये हाइपर ऑफमैक्सामी सिस्टम आउस मुस्टर एरकेनो गेरेस्टिकाइट राडार उन्ड राइट्स रिएक्शंस फॉर कुर्सुम। ऐसे टियोशिल्ड पर लांगजम नहीं, लिटरारिश नहीं, बल्कि कर पर ना रियागियत। पिंग कैटेगोरी एरकांट कॉन्फ्लिक्ट एरकांट पोजिशनिरोंग ग्रोथ दी एशप फॉम द फ्राउन वीडा दी वाइपलिखे फबुक पकाइट। वहां एक आइंसिगिन आत्मसुभ में पहले से ही आइने वेल्ट एरक्लेट है, आइने ग्रुप ein Zustand, ein Gegner. Und man merke, wie in mir eine kleine, peinlich schnelle Gegenbewegung entsteht. Kein Widerlegen, keine Polemik, eher so etwas wie ein inneres Zusammenzucken. Und ich, bin ich hier Person oder nur Gegenfolie? Yehi wo Moment hai, der mich interessiert. Nicht weil ich glaube, dass der Titel unfair ist, sondern weil ich spüre, wie leicht im öffentlichen Diskurs aus Analyse ein Urteil wird, aus Struktur ein Charaktertest, aus einem Fokus ein Tribunal. Or weil ich zugleich weiß, wenn ein Titel mich reizt, heißt das nicht automatisch, dass er Unrecht hat. Es heißt nur, er trifft eine Stelle, an der Begriffe und Biografien sich ineinander verhaken. Apne letzten Texten ne, mene diese Verhakung zwei Seiten her beschrieben. Einmal als übersehene Differenz zwischen Macht und Verhalten, wenn man zur Abkürzung verschuldet wird, und einmal als das merkwürdige Feld Verantwortung ohne Resonanz, wenn Männer zwar reflektieren sollen, aber die eigene Erschöpfung nur unter Verdacht artikulieren dürfen. Je dritte Text der Versuche, beides zusammenzubinden und dabei nicht an der Oberfläche zu bleiben, wo man sich gegenseitig mit Etiketten bewirft, sondern tiefer zu gehen, zur Philosophie der Anrede, zur Ethik des Fokus, zur Ökonomie der Verbuchbarkeit. Denn vielleicht ist das eigentliche Thema nicht nur Erschöpfung, sondern wer darf als erschöpft gelten und unter welchen Bedingungen? Erstens Verfügbarkeit. Der stille Vertrag, den niemand unterschreibt und doch alle erfüllen. Verfügbarkeit ist eines dieser Worte, die man zuerst für banal hält, bis man merkt, dass es eine komplette Sozialtheorie in sich trägt. Verfügbar ist, wer nicht nur da ist, sondern bereit. Bereit zu reagieren, zu kümmern, zu glätten, zu tragen, zu fühlen, zu erklären, zu entschuldigen, zu organisieren. Verfügbar ist, wer seine eigene Zeit nicht wirklich besitzt, weil sie innerlich schon verplant ist, als Reserve für die Bedürfnisse anderer. Verfügbar ist, wer im Raum sitzt und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit des Raums managt. Oder Verfügbarkeit keval ein individuelles Muster. Ich kann schlecht Nein sagen, nicht heilig. Sie ist ein kulturelles Arrangement, eine Erwartungsarchitektur. Sie setzt sich zusammen aus Rollenbildern, aus Institutionen, aus ökonomischen Anreizen, aus Familiennarrativen, aus dem, was wir normal nennen. Sie ist das, was passiert, wenn Fürsorge nicht als Arbeit gilt, sondern als Natur. Wenn Emotionalität als Ressource betrachtet wird, nicht als Grenze. Wenn Zuständigkeit nicht verhandelt, sondern zugewiesen wird. Schutzbach, so wie ich es aus Klappentexten, Interviews und Rezensionen verstehe, setzt genau hier an. Erschöpfung nicht als privates Scheitern, sondern als politisches Symptom. Nicht, du bist falsch, sondern die Spielregeln sind so gebaut, dass bestimmte Menschen häufiger leerlaufen. Ja, eine starke These, ha. Und sie trifft eine Realität, die man im Alltag sehr gut beobachten kann. In Care-Arbeit, in mentaler Last, in Beziehungsmikrologik, in der stillen Annahme, wer zuständig ist, wenn etwas unschön wird. Es ist plausibel, dass diese Verfügbarkeitslogik historisch und aktuell ungleich verteilt ist und dass Frauen und weiblich gelesene bzw. sozialisierte Personen davon strukturell stärker betroffen sind. Oder trotzdem, mein erster Reflex ist Ärger. Nicht, weil ich diese Ungleichheit nicht sehen will, sondern weil die Sprache der Ungleichheit im Diskurs oft eine zweite, unbemerkte Funktion bekommt. Sie entscheidet, wer als Individuum noch sprechen darf, ohne als Kategorie abgeurteilt zu werden. 2. Die Kränkung der Kategorie. wenn Mann nicht mehr Beschreibung ist, sondern Schicksal. Es gibt eine spezielle Form von Kränkung, die nicht mit Beleidigung zu tun hat, sondern mit Vereinfachung. Sie passiert, wenn ich das Gefühl habe, dass mein konkretes Verhalten, meine Mühe, meine Praxis, meine Unzulänglichkeiten, meine Lernbewegungen plötzlich weniger zählen als ein Gruppenschild. Wenn Mann nicht mehr eine Tatsache ist, sondern ein argumentativer Shortcut. Ah, du. Dann weiß ich ja, wie das hier läuft. Mary übersehenen Differenzlinie mehr Yahi Kernhe. Wenn in Debatten die Struktur so stark wird, dass sie Handlung ersetzt. Wenn Position automatisch Absicht bedeutet. Wenn Macht zu Schuld verkürzt wird. Dab eine Diskussion etwas Entscheidendes verliert. Präzision. Oh, Präzision kein Luxusnehmer. Präzision ist Respekt. Mary ADHS Gehirn dafür eine geringe Toleranzrakta. Weil es Kategoriefehler wie Sand im Getriebe spürt. Man kann nicht gleichzeitig sagen, es geht um Strukturen, nicht um individuelle Moral, und dann im nächsten Atemzug Personen moralisch über ihre Kategorie einsortieren. Das ist nicht nur ungerecht, es ist auch logisch unsauber. Und logische Unsauberkeit ist in Debatten das, was später als emotionale Gewalt zurückkommt. Wenn mich also ein Titel reizt, ist das oft kein »Ich will mich rauswinden«, sondern ein Alarm. Achtung, hier könnte ein Systembegriff in eine Personenzuschreibung kippen. Yahi Wahrpunkte, an dem sich viele Gespräche über Feminismus verhärten. Nicht, weil Menschen Strukturkritik nicht ertragen, sondern weil sie nicht wissen, wie sie Strukturkritik lesen sollen, ohne sich als Person ausgelöscht zu fühlen. Oh, genau hier wird's philosophisch. Wie liest man einen Satz, der über die Welt spricht, ohne ihn als Satz über sich zu nehmen? Oder anders, wie bleibt man adressierbar, ohne sich angeklagt zu fühlen? 3. Die Ethik des Fokus. Warum nur ein Fokus nie nur Fokus ist? Natürlich ist ein Fokus legitim. Nicht jedes Buch muss alle Perspektiven symmetrisch behandeln. Ein Brennglas ist kein Atlas. Lekin Fokus neutral nicht haben. Fokus ist eine Entscheidung darüber, wessen Erfahrung als exemplarisch gilt und wessen Erfahrung in diesem Moment als Nebenkriegsschauplatz behandelt werden darf. Zum es ja dort entsteht, wo ein Fokus im Diskurs nicht als Fokus gelesen wird, sondern als Grenzziehung. Das hier zählt, das andere ist Ablenkung. Und wenn die typische Anschlussfrage »Und was ist mit den Männern?« automatisch als Störung gilt, dann wird aus einem Fokus eine Gesprächsregel, die sagt, »Du darfst anwesend sein, aber bitte nicht sprechen, jedenfalls nicht über dich.« Jaha, meine beiden vorherigen Texte sich berühren. In Verantwortung ohne Resonanz ging es um diese seltsame Lage, dass Männer zwar Verantwortung übernehmen sollen, aber die eigene Erschöpfung nicht als legitimen Gegenstand in den Raum legen dürfen, ohne dass sofort der Verdacht mitschwingt. Relativierung, Narzissmus, Abwehr. Oje, hier war Momente, in dem ein feministischer Fokus vollkommen unbeabsichtigt zu einer asymmetrischen Anerkennungsordnung werden kann. Frauen dürfen erschöpft sein und es hat Bedeutung. Männer sind erschöpft, und es hat Verdacht. Majich istlich nicht ra, um eine Gleichheitsbilanz aufzumachen. Nicht wir auch, sondern um auf eine kommunikative Physik hinzuweisen. Anerkennung ist nicht nur ein moralischer Akt, sie ist auch ein sozialer Klebstoff. Wenn Anerkennung ungleich verteilt wird, entsteht nicht automatisch Gerechtigkeit. Manchmal entsteht erst einmal Trotz. Und Trotz ist politisch unernüchterlich, aber psychologisch verständlich. Wenn ich also beim Titel Erschöpfung der Frauen kurz ärgerlich werde, ist das auch die Reibung zwischen zwei Anerkennungssystemen. Dem feministischen Versuch, weibliche Last sichtbar zu machen und dem männlichen Bedürfnis, nicht nur als Problemrahmen aufzutauchen. Beides kann gleichzeitig wahr sein, ohne dass eins das andere zerstört. Aber es verlangt eine seltene Fähigkeit. Mehrspurigkeit. 4. Mehrspurigkeit. Zwei Wahrheiten, die sich gegenseitig nicht annullieren. Gegenwärtigen Diskurserschöpfung K. Ein großer Teil deshalb entsteht, weil wir ständig versuchen, eine Wahrheit zu gewinnen, indem wir eine andere aus dem Raum drücken. Dabei gibt es Themen, die nicht entweder oder, sondern sowohl als auch hen, o Erschöpfung Esahi ein Thema hai. Wahrheit A. Es gibt strukturelle Muster, die Frauen überlasten, historisch, ökonomisch, kulturell. Care-Arbeit, mentale Last, emotionale Zuständigkeit, Körperpolitik, sexualisierte Erwartungen. Das ist real. Wahrheit B. Es gibt Männer, die nicht dominieren wollen, die sich um Fairness bemühen, die selbst belastet sind und die in Debatten oft so behandelt werden, als sei ihr Sprechen per se verdächtig. Wenn man Wahrheit A betont, ohne Wahrheit B überhaupt als legitime Erfahrung anzuerkennen, wirkt es wie moralische Einbahnstraße. Wenn man Wahrheit B betont, um Wahrheit A zu entwerten, wirkt es wie Abwehr. Beides führt zu dem, was ich immunisierende Debatte nennen würde. Jede Reaktion gilt nur noch als Beweis des Vorwurfs. Mehrspurigkeit, kurz Orogi, Gleichstand nachhei, sondern Gleichzeitigkeit. Ein Denken, das Unterschiede anerkennt, ohne Menschen zu entmündigen. Or ab Atehai entscheidende Schritt. Wie lese ich Schutzbach in dieser Mehrspurigkeit? 5. Die Übersetzung, die mir hilft, vom Personenschatten zur Systemfrage. Mein den Titel Ko Do Aten Sei lesen kann. Lesart 1, schnell reflexhaft, die Frauen sind erschöpft, weil Männer. Jetzt hat er, die mein Ärger triggert, weil sie mich als Schattenfigur in einen moralischen Plot setzt. Lesart 2, bewusst, systemisch. Frauen werden in vielen Kontexten so sozial adressiert, dass Verfügbarkeit von ihnen erwartet wird. Und diese Erwartung produziert Erschöpfung. Jaha, Verantwortung, K-Frage verschwindet nicht, aber sie verändert ihre Form. Weg von wer ist schuld, hin zu welche Mechanismen wirken. Je Übersetzung koi Trick nicht hei, sondern eine Disziplin. Und sie ist für mich als ADHS-Person besonders wichtig, weil mein Gehirn dazu neigt, Sprache wörtlich und persönlich zu nehmen, wenn sie kategorisch klingt. Meine Art, mir selbst eine zweite Lesespur zu eröffnen. Ist zweiten Spur mehr Schutzbach-Ko-Diagnose gerup mehr lesen kann. Nicht als Anklage. Als Karte, nicht als Urteil. Als Spiegel für Erwartungen, nicht als Steckbrief für Menschen. Ot Achanak Merelir eine andere Rolle bi auftaucht. Nicht Angeklagter, sondern Mitgestalter. Nicht der Täter, der sich verteidigen muss, sondern der Beteiligte, der mitdenken kann. Wo reproduziere ich Verfügbarkeit? Wo profitiere ich von ihr? Wo kann ich sie aktiv abbauen? Ja, unbequem, hä, ha. Aber es ist ein anderes Unbequemsein. Nicht das der Beschämung, sondern das der Verantwortung, die handhabbar wird. 6. Was diese Trilogie eigentlich zusammenhält. Dab mir meine drei Texte ko Block kerut mir lese. Merke ich. Es ist ein einziger roter Faden, nur aus drei Blickwinkeln. Begriffe müssen sauber bleiben. Sonst werden Menschen zu Stellvertretern. Macht ist nicht Schuld. Struktur ist nicht Charakter. Verantwortung braucht Resonanz. Sonst wird sie zur moralischen Pflicht ohne psychischen Boden. Fokus braucht Übersetzung. Sonst wird er als persönliche Anklage gehört und als Gesprächsabbruch erlebt. Jetino Punkte koi Männerposition nahe. Sie sind Diskurshygiene. Sie sind, wenn man so will, eine kleine Ethik des Sprechens über Ungleichheit. Damit Strukturkritik nicht zu einem neuen Dogma wird und damit individuelle Lernfähigkeit nicht unter Kategorielogik begraben wird. Und jaha, scheiert Sapse paradoxeste Einsicht hä. Ich kann Schutzbachs Fokus gerade dann ernst nehmen, wenn ich meine eigene Reaktion ernst nehme. Nicht als Gegenargument, sondern als Hinweis darauf, wie Sprache in sozialen Räumen wirkt. Denn es reicht nicht, Recht zu haben. Man muss auch so sprechen, dass Recht nicht in ein Ritual der Entmenschlichung kippt. 7. Ein Schluss, der kein Schluss ist, wofür ich mich entscheiden will. Mehr diesen Ärgerko dadurch nicht loswerde, dass ich mich selbst belehre. Stell dich nicht so an. Und ich will ihn auch nicht kultivieren. Aha, da ist die feministische Anklage wieder. Ich will ihn verwenden. Als Signal, dass ich an einer Grenze stehe. Zwischen dem Bedürfnis nach individueller Fairness und der Notwendigkeit struktureller Wahrnehmung. Zwischen dem Wunsch, als Person gesehen zu werden und der Tatsache, dass Kategorien politisch wirksam sind. Zwischen dem Impuls, mich zu verteidigen und der Chance, genauer zu verstehen. Scheit jechi is Situation kei erwachsene Variante hä. Nicht Recht haben, sondern Lesefähigkeit. Wenn ich Schutzbach so lese, dass weibliche Verfügbarkeit nicht männliche Bosheit bedeutet, sondern Erwartungsarrangements, dann kann ich das Buch als Einladung nehmen, genauer inzusehen. Wo ist Verfügbarkeit in meinem Leben eingepreist? Wer hat die unsichtbare Nachtwache? Wer hält die Beziehung am Laufen, die Stimmung, den Kalender, die Übergänge? und gleichzeitig mehr darauf bestehen werde, die Gespräche besser werden, wenn sie die Differenz aushalten, die ich in meinen vorherigen Texten herausgearbeitet habe. Identität ist nicht Verhalten. Verantwortung ist nicht Schuld. Wenn der Diskurs das aushält, dann wird aus einem provokanten Titel nicht automatisch Zustimmung, aber vielleicht etwas Wertvolleres. Eine präzise Auseinandersetzung, die Menschen nicht als Kategorien verschleißt. Das wäre am Ende auch eine Form von Widerstand gegen Verfügbarkeit. Nicht nur gegen weibliche Verfügbarkeit als Ausbeutungsform, sondern gegen die Verfügbarkeit von Menschen als Schablonen im Diskurs. Denn vielleicht ist das die tiefste Erschöpfungsquelle unserer Zeit, dass wir uns gegenseitig nicht mehr als Personen begegnen, sondern als Funktionen in einem Streit. Und Kaywe dabei vergessen, dass Denken, gutes Denken immer auch Fürsorge ist. Für Begriffe, für Menschen, für die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu verändern.